Wenn ich auf einmal Wissen habe,
genau,
dann ist das auf einmal was Besonderes. Früher habe ich die platt getreten. Ja. Früher bin ich, so Segment wollte ich holen, da bin ich einfach drauf, da habe ich gar nicht gemerkt.
Was soll das sein?
Ja, was soll das sein?
Mini klein.
Ja, mini klein. Ja, ich muss jetzt hier mein Segment holen. Aber wenn du das Wissen hast, ist das auf einmal was Besonderes.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trailfunk, dem Podcast von alleslaufbar.de. Vorm Mikrofon sitzt heute Juliane und mir gegenüber sitzt eine Frau, wegen der ich überhaupt noch Trailrunning mache. Sie lacht gerade, ich glaube, das habe ich ihr so auch noch nie gesagt, aber diese Frau hat einen so besonderen, spannenden Zugang zum Trailrunning, zur Natur und zu unserem Lieblingssport. Das hat mich total bereichert, total angesprochen. Und ich glaube, ich würde schon längst diese ganze Sache nicht mehr machen, wenn ich sie nicht meine Freundin nennen dürfte. Sie ist Rangerin hier im Naturpark Ammergauer Alpen, nahe Garmisch-Partenkirchen. Hallo und herzlich willkommen, Denis Götschen.
Ja, hi, danke. Da habe ich gleich Tränen in den Augen, wenn du da mich so einleitest.
Oh Gott, sie hat wirklich Tränen in den Augen.
Ja, voll lieb. Ja,
da gehen wir gleich drauf ein. Also wir wollen heute über deinen Zugang, auf jeden Fall deinen wirklich besonderen Zugang zum Trailrunning sprechen. Über den Naturpark. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu besprechen. Ich finde, das ist ein, bin richtig froh, dass du hier im Podcast bist, weil ich glaube, das spricht viele an, wie du Trailrunning. Aber die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, weil ich kenne dich, du bist meine Freundin, wir hängen häufig ab. Aber was würdest du sagen, was Denis zu Denis macht?
Also, wenn es jetzt in Bezug aufs Trailrunning ist, dann würde ich mich eben nicht als typische Läuferin bezeichnen, sondern meine Art, wie ich jetzt so das mache oder was mich da in dem Punkt ausmacht, ist, dass ich halt draußen irgendein Abenteuer erleben will, was irgendwie mit Natur zu tun hat. Und ich versuche das Gefühl zu haben, dass ich draußen so wirklich die Elemente spüre oder irgendwas Neues lerne oder dass der Körper irgendwelche Erfahrungen macht, die ich halt vielleicht jetzt im Alltag nicht habe. Also kaltes Wasser, Sturm, Wind, die Begeisterung für irgendeine seltene Tier- oder Pflanzenart, auch irgendwie die Begegnung vielleicht mit anderen Leuten draußen. Also ich bleibe auch stehen und frage dann Leute irgendwas oder unterhalte mich mit jemandem, mit einem Landwirt, mit einem Jäger. Also ich laufe halt nicht durch, sondern ich bleibe dauernd stehen. Und deswegen gibt es auch, das heißt Verzögerungsfaktor bei meinem Mann, der wird das immer ziemlich anstrengend. Weil man natürlich, wenn man jetzt halt läuft und auf seine Pace achtet oder irgendwie auch einen Trainingsplan hat und eine gewisse Zielzeit, dann ist es natürlich manchmal anstrengend, wenn man da irgendwie 3 Stunden länger gebraucht hat. Aber genau, das ist halt meine Art und das macht mich dann wahrscheinlich auch als Denis so aus, die draußen unterwegs ist.
Jetzt hast du dich so als die Denis, die Trailrunnerin Denis beschrieben. Man kann vielleicht noch sagen, ihr habt auch einen Hund. Das ist, ja, also gehört auch ins Trailrunning mit rein, weil der häufig mitkommt. Du hast auch ein Pferd. Wie gesagt, du bist Rangerin und auch einfach unfassbar lustig. Ich glaube, das macht Denis auch zu Denis. Genau, okay, das macht Denis zu Denis. Wir gehen aber gleich noch tiefer drauf ein, wie du Trailrunning betreibst und was andere vielleicht auch in den Wahnsinn treibt. Du hast gerade deinen Mann Martel erwähnt, der auch Trailrunner ist, der das ganz anders betreibt. Also, es gibt ja die verschiedenen Zugänge.
Ja.
Da steigen wir gleich tiefer drauf ein. Die andere Sache, über die wir auch sprechen wollen, ist halt der Naturpark Ammergauer Alpen, der nahe Garmisch-Partenkirchen liegt und da bist du Rangerin. Das geht ja auch irgendwie Hand in Hand mit Trailrunning. Kannst du den Naturpark Ammergauer Alpen mal beschreiben?
Ja, gern. Also der Naturpark Ammergauer Alpen ist eigentlich der kleinste, jüngste, aber aus unserer Sicht der vielfältigste Naturpark in Bayern. Also uns gibt's erst seit 2018 und wir sind halt wirklich mini klein. Also die Grenzen sind von der Tiroler Grenze durchs Graswangtal, Schloss Linderhof kennen vielleicht einige Leute. und dann eben die Ammer entlang bis zur Echelsbacher Brücke beim Ort Bad Bayersoien. Und wir sind wirklich mini klein und eben super jung, weil es gibt andere Naturparke, die haben mehrere Landkreise, ganz viele Gemeinden oder sind einfach schon 30, 40 Jahre alt und wir sind halt eben super jung. Aber uns macht halt aus, dass wir so vielfältig sind. Also wir haben halt hohe Berge mit über 2000. Wir haben mit dem Naturschutzgebiet Ammergebirge das größte Naturschutzgebiet in ganz Deutschland. Also nur das Wattenmeer ist größer, aber da wäre dann zum Beispiel auch eine große Meeresfläche dabei.
Und im Wattenmeer kann man nicht so geil trailrunnen.
Ja, das auch, genau. Und ansonsten halt auch noch einen unverbauten Fluss mit der Ammer und unglaublich reiche Moore, also artenreiche Moore und Wiesen. Also wir haben halt sozusagen so viele verschiedene Lebensräume, die auf so einem ganz kleinen Naturpark natürlich dann voll viel Vielfalt ausmachen.
Ich kann das mal aus meiner Sicht beschreiben. Ich wohne am Naturpark. Also wenn ich so 200 Meter in den Wald reinlaufe, dann befinde ich mich im Naturpark. Oder wenn ich mit dem Auto reinfahre, dann sehe ich schon das Schild Naturpark Ammergauer Alpen. Das ist ja auch echt so ein Tourismusmagnet. Das ist ja dieses Emblem oder dieses Stichwort Naturpark Ammergauer Alpen. Das zieht ja auch an. Das ist ja was Besonderes. Das ist ja eine Auszeichnung. Das bedeutet ja, es wird auch gepflegt, da wird viel Arbeit reingesteckt, auch von den Rangern und so weiter. Also ich sehe dann dieses Schild und dann dahinter eröffnet sich so ein Paradies. Ich sehe dann den Kofel, genau, ich sehe die Moore und die Wälder und aber auch die Wiesenflächen, also diese Freiflächen, die ja auch super wichtig sind, dass man einen Weitblick hat.
Ja.
Und für mich ist das immer so, es geht so, der Vorhang geht auf und dann kann ich dann so die Spielwiese fürs Trailrunning, die liegt dann so vor mir und ich kann auswählen. Weil rechts wie links vom Tal warten halt die Trails. Entweder super technisch oder super flowig und so, da ist einfach so alles. Und dann schlägt immer mein Herz viel höher. Wenn ich dieses Schild sehe, dann weiß ich so, jetzt beginnt das Abenteuer Trailrunning.
Ja, ist auch total interessant, weil hinter diesem Prädikat Naturpark steckt, also am Anfang steckte da voll viel Kritik dahinter. Also weil es ist ja, wie du schon auch am Anfang beschrieben hast, so ein Tourismusmagnet und es ist auch eine touristische Marke. Es wurde von einem Tourismusverband gegründet, um eine Destination neben den Garmischer wichtigen Zugspitze und so weiter, neben diesen Garmischer Bergen, halt so eine Nebendestination zu etablieren, die es anders macht oder halt einfach einen anderen Zugang zu Tourismus halt auch pflegt, nicht zu viele Leute, ein ganz anderes Naturerlebnis und so weiter. Und da wurde sehr viel Kritik am Anfang geübt, so es ist ja nur für den Tourismus oder eben, was wollen die ganzen Naturschützer, die wollen uns schon wieder alles verbieten. Also da sieht man es aus der Tourismusseite dann erstmal so, wow, geil, was ich da alles haben kann. Mhm. Und es gibt halt noch super viele andere Seiten, die gar nicht so einfach waren am Anfang. Mhm. Also wir wurden viel angefeindet von der Naturschutzseite und von den Landnutzerseiten. Also die Naturschützer haben gesagt, jetzt seid ihr kein Nationalpark, ist ja voll scheiße. Mhm. Und die Landnutzer haben gesagt, oh Gott, nicht nochmal irgendwas mit Natur.
Ja, das ist auch ein springender Punkt. Ich meine, du als Rangerin springst da ja rum, das ist deine Aufgabe, man erkennt dich dann an deinem Hut und an deinem Outfit. Und du sprichst ja auch zum Beispiel Trailrunner an, wenn die Dinge tun, die nicht im Einklang mit der Natur stehen. Also es ist ja dann auch eine Art Einschränkung. Also vielleicht steigen wir direkt ein und sagen mal, also wenn du auf der anderen Seite bist, also nicht Trailrunning ausübend unterwegs, sondern als Rangerin, wie schaust du auf die Trailrunner im Naturpark?
Eigentlich ist es schon eines meiner Lieblingsklientels, weil die Trailrunner halt jetzt nicht irgendwelches Equipment mitbringen, Feuer machen, Zelten oder irgendwie mit schweren Rädern irgendwie Infrastruktur zerstören oder so, gibt's leider. Trailrunner sind halt oft schnell unterwegs, leicht unterwegs und einfach auch gut zum Haben. Also es ist schon auch eine Klientel, die zuhört, die vielleicht auch mal kurz stehen bleibt, die vielleicht sogar mal eine Nachfrage stellt, hat man nicht immer. Das Einzige, was man vielleicht bei den Trailrunnern mal sagen kann, ist, dass halt sehr gerne natürlich auch so Sonnenauf- und Untergangstouren gemacht werden oder auch die Nacht durchgelaufen wird.
Ja, mit einer Stirnlampe dann?
Das genau. Ist der springende Punkt. Ja, genau. Und dann ist es schon so, dass wir dann halt gerade in so Schutzgebieten, wo es echt noch wenig menschlichen Einfluss so gibt, dass die Wildtiere das auch nicht kennen, dass dauernd Menschen unterwegs sind. Und wenn sie dann in den Dämmerungsstunden oder nachts Futter suchen, dann echt massiv gestört sind und auch hohe Flucht- und schnelle Fluchtdistanzen haben. Deswegen versuchen wir schon immer mitzugeben, auch bei Trailrunnern, wir können alle verstehen, ich mache selber auch gerne, dass man Sonnen auf den Untergang schaut oder auch mal nachts trainiert, aber dann eben wirklich auswählen, wo ich da hingehe. Und es sollten dann explizit Wege sein, die massivst oft begangen werden. Mhm. Also wo du weißt, da ist die Masse unterwegs, die Wildtiere kennen das in der Nähe von Bahnen oder so. Und eben nicht die schönen, lauschigen, komplett einsam abgelegenen Wege nachts nutzen. Weil da sind die Wildtiere wirklich komplett überfordert. Ich kann da auch ein Beispiel nennen, das war im Kontext mit Biwakieren. Wir machen so Schneehuhn-Monitoring, also seltene Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind. Bei uns werden regelmäßig einmal im Jahr angeschaut und dann wird sozusagen mit so einem Balzruf der Hahn einmal angefragt, so hey, hier ist ein weiterer Hahn, und dann antwortet der sozusagen, hey, was machst du hier, Digga, verpiss dich. Und wenn der nicht antwortet, dann ist der halt auch im Revier nicht da. Und dann war ich halt super früh, so gegen 5:30 unterwegs, und da kamen mir halt auch sehr schnelle Leute entgegen. Ich weiß nicht, ob es Trailrunner waren, jedenfalls hatten die da übernachtet. Und ja, das war klar, dass an dem Vormittag da kein Hahn antwortet.
Da war ich schon mal bei, Dennis. Wir haben mal die Schneehühner kartiert. Wenn das, vielleicht war das die Story, genau. Und ich habe so viel gelernt. Ne? Also ich war diejenige, als ich noch in München gewohnt habe, die hier in die Berge gefahren ist, natürlich an die lauschigen, ruhigsten Orte, um einen schönen Sonnenaufgang zu erleben. In Trailrunning-Klamotten, mit Stirnlampe und so. Und ja. Ich war diese Person. Und jetzt durfte ich dann als Hilfsrangerin sozusagen mal mit dir mit und konnte das dann live erleben, dass die Tiere einfach weg sind, dass sie nicht mehr anzutreffen sind, wenn jemand am Gipfel schläft, wenn jemand mit Stirnlampe da unterwegs ist.
Schockiert mich selbst auch immer wieder, weil man ja dann doch irgendwie das Gefühl hat, man ist Teil der Natur, und ist man auch, natürlich, aber die Masse ist halt einfach das Problem. Diese Tiere sind so extrem in die letzten Rückzugsräume zurückgedrängt, dass sie so selten sind, dass eine Störung eben bedeuten kann, der balzt da halt einen Tag nicht, weil eine Störung da ist, und dann kann es sein, dass eben die ganze Art an diesem Platz sich gar nicht fortfällt, weil es eh schon so wenige sind. Ja. Das ist eigentlich das Problem. Wir alle, ich würde es uns allen gönnen, die wunderschönen Ecken, die lauschigen, ruhigen Plätze zu besuchen nachts, aber da kann man ein paar schöne Bilder, vielleicht innere Bilder mitnehmen, wenn man das dann in Zukunft vielleicht nicht mehr macht. Erstens, dass man eben zu Gast ist in so einem Art Wohnzimmer von Wildtieren, und da stört man halt auch nicht in den ruhigen Stunden. Oder auch, was mir auch immer hilft, ist, bevor ich zwei Augen eines Wildtieres sehe, haben mich halt auch schon 1000 Augen gesehen. Das heißt, du wirst super schnell wahrgenommen von Wildtieren, und wenn sie es halt einfach nicht kennen, dass da viele Leute unterwegs sind, dann flüchten sie halt sofort. Und dann flüchten sie weit, und dann unterlassen sie eben Futtersuche, und dann unterlassen sie halt auch eine Balz und die Fortpflanzung. Das ist halt einfach schade, dass wir halt mittlerweile so viel Infrastruktur von Menschen in allen Plätzen der Erde haben, dass Wildtiere halt an manchen Orten wirklich geschützt werden müssen vor uns, weil sonst haben sie keine Chance.
Ich finde, das ist eine wichtige Info, und wenn ich das jetzt so höre, als Hörerin dieses Podcasts, denke ich so, oh Mann, ey, jetzt kann ich keine Sunrise-Tour irgendwie auf dem Frieda oder so machen, das ist ja blöd. Aber die gute Nachricht ist, man kann ja Sunrise-Tour machen, das hast du in einem Satz erwähnt. Wenn ein Weg stark frequentiert ist, wenn er unter einer Bahn langläuft, da ist ja eh so viel los, so viel Geräusch und so, da sind die Tiere eh weg, da kann man auch hochgehen.
Ja.
Also es kommt einfach auf den Berg drauf an. Also wenn man den sorgfältiger auswählt, mit im Hinterkopf habend, dass da Tiere vielleicht schlafen, dann ist man da irgendwie, hat man trotzdem sein Erlebnis, und man muss auf nichts verzichten. Genau. Man muss vielleicht nur anders auswählen.
Genau, ich glaube auch, man muss einfach nur sein Wissen erweitern. Und dann hat man ja eigentlich auch einen Mehrwert davon, dass man vielleicht auf die eine Sache verzichtet, weil man ja das Wissen hat, dass es da vielleicht eben gerade nicht passt.
Wissen ist ein richtig guter Punkt. Du hast ein unfassbar breites Wissensspektrum, was Pflanzenwelt, was Tiere und den Naturpark natürlich angeht. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der mir geholfen hat, dass ich wieder mehr Spaß am Trailrunning habe, weil du kannst natürlich Trailrunning betreiben, dass du über die Trails ballerst, Segmente holst, das mache ich auch gern, aber irgendwann wird das Fahrt. Aber wenn du mal irgendwo langläufst, auch irgendwo in der Höhe, und dann siehst du auf einmal seltene Pflanzenarten, wie der bewimperte Mannsschild zum Beispiel,
unsere Lieblingspflanze.
Und du weißt, die blüht nur irgendwie 2 Wochen im Jahr, die blüht nur ab einer gewissen Höhe, die ist selten. Wenn man genauer hinschaut, dann hat die, das ist so eine kleine weiße Pflanze, so eigentlich voll unbeachtlich, also sehr klein, unscheinbar fast. Ja. Aber wenn du genauer hinsiehst, siehst du, jede einzelne Blütenblatt hat eine andere Schattierung, irgendwie, wenn die bestäubt ist und so. Also ne, du merkst schon, wenn ich auf einmal Wissen habe, dann ist das auf einmal was Besonderes. Früher habe ich die platt getreten. Ja. Früher so Segment wollte ich holen, da bin ich einfach drauf, habe ich gar nicht gemerkt.
Was soll es sein?
Ja, was soll es sein?
Mini-Klein.
Ja, Mini-Klein. Ja, ich muss jetzt hier mein Segment holen. Aber wenn du das Wissen hast, ist das auf einmal was Besonderes. Und dann ist auf einmal, ich bin schon von Trailrunning-Touren nach Hause gekehrt und habe nur von dieser Pflanze gesprochen, dass ich die besondere, also das ist was ganz Besonderes, dass ich die gesehen habe, dass ich sie sehen durfte, dass viele Menschen in Deutschland haben diese Pflanze noch nie gesehen.
Ja.
Und du hast ja diesen krass großen Wissensschatz, du kennst mehr Pflanzen als wie ich, nur 3, 4. Wie ist das bei dir, wenn du halt, du gehst raus, du hast deinen Trailrunning-Rucksack auf und so, also was geht in deinem Kopf ab, wenn du dann auf so einem Grat, auf 2000 Meter Höhe oder so läufst und dann halt die ganzen Pflanzen und so weiter siehst, was passiert da?
Ja, ich habe, glaube ich, jedes Jahr eine andere Tier- oder Pflanzenart, die mich halt gerade voll begeistert. Aktuell ist es zum Beispiel der Thymian-Ameisenbläuling, den ich unbedingt mal live sehen will und den habe ich halt noch nicht. Thymian-Ameisenbläuling.
Allein der Name, oder? Thymian-Ameisenbläuling.
Ja, das bedeutet halt, es braucht eine Pflanze und dazu auch noch eine Ameise, die dann die Raupen, also es ist komplex, sagen wir es so. Und wenn du weißt, dass irgendwas Besonderes irgendwo sein könnte, also für mich ist es halt so, irgendwas Schützenswertes, irgendwas, was ja das System bereichert, weil es eben Vielfalt produziert, dann begeistert mich das und dann dann bin ich halt nicht nur am Trailrunning laufen, sondern dann bin ich halt schon immer, oh, da sehe ich Thymian, da muss ich kurz stehen bleiben. Und dann sehe ich ja währenddessen noch vielleicht andere Bläulinge und dann muss ich da auch noch kurz stehen bleiben. Und dann muss man sich ja noch verrenken und langsam anpirschen, damit man die überhaupt fotografieren kann. Oder auch wenn du in verschiedene Gebiete kommst, du weißt, die Gesteinsarten sind unterschiedlich. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt hier in den Kalkalpen, aber wenn du jetzt mal reist und mal irgendwo anders bist und es ist ein anderes Grundgestein, dann weißt du, ich werde Pflanzen treffen, die ich vielleicht noch nie gesehen habe.
Mhm, ja. Und wie machst du dann? Du hast verschiedene Apps, sag mal so,
ja, genau.
Ein, zwei, dass man...
Also die nerdigste App ist vermutlich Ops Identify, man kann aber auch iNaturalist nutzen oder für die Vogelarten Merlin oder für die Pflanzenarten ist besonders gut Flora Incognita. Und dann macht es halt auch total Spaß, es ist wie so eine Schnitzeljagd und mit jedem Mal, wo man irgendwas Neues gesehen oder gelernt hat, also ich merke mir das gut, manche können sich über die App nicht so gut merken, aber ich kann mir das gut merken und dann habe ich halt auch oft so eine Art Collection, wo ich dann nochmal reinschaue und so, wow, das könnte die und die Art gewesen sein und dann bestimme ich die manchmal auch im Buch nochmal nach, weil ich mir dann überlege, so könnte irgendwie doch nicht passen, bei manchen Arten sind die Apps dann auch nicht sicher. Ja. Ja, und das ist halt, ja, wie so eine Begeisterung halt einfach. Und manchmal bleibe ich auch einfach nur kurz stehen und genieße den Moment, wie unglaublich wunderschön da, keine Ahnung, so ein Falter an so einem Nektar nuckelt oder so.
Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt nach Hause und sagt nicht, boah, geil, irgendwie 7er Pace und so viel Höhenmeter, sondern, ey, Thymian, Ameisenbläuling und bewimperter Mannsschild und noch, also das ist irgendwie, bei Strava gab es eine Zeit lang, ist in meinem Feed zumindest den Trend, dass man irgendwie, was weiß ich, so Eichhörnchen gezählt hat oder so.
Echt?
Das ist so Low Level. Und jetzt nächstes Level ist so Thymian, Ameisenbläuling, jetzt 2 Sichtungen.
Ja,
und
oh Gott, ja, das wäre hart, das wäre cool.
Ja, also das ist eine ganz andere Perspektive. Und man kann das halt so gut mit dem Sport verbinden. Also du kommst dank Trailrunning ja schon weit. Du kommst auch hoch.
Ja.
Hier beim alpinen Trailrunning im Naturpark, wenn man das so betreibt. Voll. Oder halt über die Wiesen. Also es ist so super vielfältig.
Das ist bei mir auch so gewesen, dass ich eigentlich zum Trailrunning durch die Arbeit gekommen bin. Also es war gar nicht so, dass Sportler mich eben inspiriert hätten. Also klar, mein Mann schon, weil er das halt einfach gut macht. Und ich merke halt, wie viel Spaß er daran hat. Und dann wollte ich irgendwie auch mit. Aber eigentlich war das dann der Job, weil ich wusste, ich möchte an verschiedene Orte kommen und die sind oft weit voneinander entfernt. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere es mit Trailrunning, weil dann kann ich halt zum Beispiel zwischen den verschiedenen Punkten, wo ich weiß, ich schaue das eine nach und das andere, kann ich halt dann laufen und bin schnell. Mhm. Und auch Bivakierer finden, wenn wir es jetzt mal auf die Zeigefinger-Aufgaben da so runterbrechen will, war das halt dann auch manchmal ganz hilfreich, wenn ich weiß, ich habe so gewisse Tage, wo halt Leute draußen dauernd Feuer machen und bivakieren und die sind halt dann gerne am Grat an den Gipfelregionen, dann kann ich natürlich schneller mehrere Gipfel ablaufen und bin dann halt auch weitergekommen und habe vielleicht mehr Leute aufgeklärt, weil bei uns geht's echt nicht um dieses Zeigefinger-Ding. Die Leute werden auch nicht gleich angezeigt. Also Zelten und Bivakieren in einem Naturschutzgebiet kostet eigentlich 350 Euro Bußgeld und das verhängen wir natürlich nur, wenn jemand absolut uneinsichtig ist und das habe ich in den 8 Jahren, wo ich den Job jetzt mache, erst einmal machen müssen. Also die Mehrheit der Leute weiß es nicht und versteht's auch erstmal nicht, weil wenn man sagt, man lässt seinen Müll auch nicht liegen beim Bivakieren, was soll das Problem sein? Aber dann kommt eben wieder diese 1000 Augen, die dich gesehen haben. Also ganz konkret, wenn man sagt, man möchte an einem Gipfel nachts übernachten, dann hast du eben irgendein seltenes Tier, was da dann eben die Nacht nicht frisst, weil du da liegst. Mhm. Und wie gesagt, das wäre überhaupt gar kein Problem, wenn die Art weit verbreitet wäre und wenn sie genug Rückzugsmöglichkeiten hätte, dann Gott, geht's alle raus und bivakiert's.
Ja.
Aber dadurch, dass es die Art eben nur super selten gibt und wenn wir genau in dieses eine Wohnzimmer gehen, dann haben wir eben diesen Konflikt.
Ja.
Das sind gerade diese Gipfel- und Gratregionen, wo die eben nur in den Dämmerungsstunden Futter suchen können. In dem Fall geht es zum Beispiel um den Birkhahn. dieses schwarze Huhn.
Wie so ein Truthahn, ne?
Genau.
Nur ein bisschen mehr besonders.
Ja. Genau. Free Chicken sagen wir auch manchmal unter uns Rangern. Genau. Und diese Raufußhühner haben das Problem, dass die vom Steinadler gejagt werden und deswegen können die tagsüber kein Futter suchen. Die sind da sozusagen darauf angewiesen, dass sie in der Dämmerungsstunde den Grat für sich alleine haben.
Ja.
Weil die können eben dann, sobald so gegen 8 oder 9 Uhr die Thermik einsetzt, müssen die sich ins Unterholz begeben, sonst holt sie der Steinadler.
Mhm, ja.
Das heißt also, wir genau in den Stunden, wo es eben dieses Dämmerlicht hat, wo wir es auch schön finden, kämpft der halt eigentlich ums Überleben und wir hängen da die ganze Zeit dazwischen.
Ja. Wenn, das fällt mir jetzt gerade ein, weil wie gesagt, ich bin auch noch dabei, mein Wissen irgendwie aufzupimpen. Wenn ich mich korrekt verhalten möchte und keine Tiere stören möchte, wie komme ich an das Wissen? Also wie plane ich meine Touren, damit ich niemanden störe?
Also wir versuchen mittlerweile schon super viel Informationen in diese Apps zu bekommen, mit denen man Tourenplanung machen kann. Also ich kann wirklich nur absolut jedem empfehlen, der regelmäßig in den Bergen ist, egal ob Sommer oder Winter, mit Outdoor Active zu arbeiten oder mit Alpenverein aktiv. Und sich da am besten auch ein Abo zu holen, dass man auch alle Layer freischalten kann, die man haben will. Da hast du jede Information auch über Schutzgebiete. Das heißt, wenn du diese App nutzt und nicht Komoot oder nur mit Strava oder mit was auch immer planst, siehst du alle Schutzgebiete und dann kannst du genau schauen, wo du eben nicht reingehen solltest oder wo gewisse Arten halt vorkommen. Und dann ist es eigentlich auch kein schwieriges Unterfangen. Also du kannst ja dann sogar offiziell ausgewiesene Trailrunning-Routen nutzen oder eben, wenn du was selber planst, auch explizit reinschauen, gibt es da ein paar sensible Schutzgebiete, wo ich sage, ey, da gehe ich am Tag hin, gar kein Problem. Oder wenn es jetzt mit Betretungsverboten ist, da gehe ich dann gar nicht rein. Aber eben, wenn ich weiß, oh, das ist ein Naturschutzgebiet, da lasse ich es auf jeden Fall in der Nacht.
Ja, das ist cool. Ja. Da kann ich auch ganz stolz erzählen. Also ich darf mich jetzt offiziell Hilfsrangerin nennen, weil ich im Wegeteam bin. Das passt ja total gut. Also man kann auch Trailteam sagen. Mhm. Also es ist eine kleine Gruppe an Leuten, die sich freiwillig einfach engagieren, zu schauen, ist oft bei den Wegen alles in Ordnung? Ist da irgendwo mal ein Baum umgefallen? Man dokumentiert, man macht vielleicht kleine Anpassungen dann. Und wenn ich mal was dokumentiere, hier und da ist ein Baum umgefallen, dann ist das in der App auch ersichtlich. Das heißt, im Naturpark, wenn da Anpassungen sind, die eine oder andere, der eine oder andere Hinweis, kommt dann auch mal von mir.
Da bin ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das hebt die App auch nochmal, also Outdoor Active und Alpenverein Aktiv nochmal ab von anderen Apps, dass wir halt aktuelle Sperrungen eintragen können. Also alle Akteure, die irgendwie draußen eine Verantwortung haben, egal ob das jetzt Jäger, Förster, Ranger, Behörden sind, können halt zum Beispiel, wenn Murenabgänge waren oder irgendwelche anderen Probleme auf den Wegen vorherrschen oder eben auch Freiwillige uns was rückgemeldet haben, dann können wir das tagesaktuell sperren. Und dann weiß jeder, der eine Tour plant, sofort, den Weg kann ich heute gar nicht nutzen, weil da ist komplett die Mure, hat alles verschüttet. Ja. Oder Juliane hat 5 Bäume gefunden und man kommt nicht durch.
Schade, dass da nicht steht, wer es gefunden hat. Aber das hatte ich auch schon, dass ich auf die Notkarspitze wollte im Naturpark und da war ein Murenabgang und dann bin ich halt umgedreht und ich hatte vorher nicht in der App geschaut. Also ich lerne halt auch immer mehr dazu. Das ist halt wirklich cool. Wenn du sagst, genau, du bist über die Arbeit zum Trailrunning gekommen, also gar nicht über Pace und Leistung, sondern echt voll über die andere Schiene, über, hey, ich will was entdecken, ich will was sehen, das, was ich gelernt habe, ich will Tiere, die ich vorher nur aus Büchern kannte, irgendwie mal live sehen und dokumentieren und so weiter. Wo bist du dann so unterwegs? Also was sind so Trailrunning-Routen, die du dann gerne für dich wählst, wo es was zu entdecken gibt?
Also ich bin natürlich vor allem viel im Naturpark und da wahrscheinlich auf jedem Pfad, weil ich immer irgendwo was erledigen muss. Aber wenn ich jetzt so ein paar Klassiker rausgeben würde, dann wäre es wahrscheinlich für mich der Teufelstädtkopf. Den mag ich schon wirklich sehr gern, weil er halt einfach so eine Mischung aus unten Klamm mit schönen Wasserfällen und danach schöner Wald, auch naturbelassener Wald. Und dann halt auch diese Stein-Grat-Situation am Ende und dann halt auch noch mit dem Pischlinghaus die Möglichkeit einzukehren. Ist schon eines meiner liebsten Plätze, egal ob Sommer oder Winter, weil es ja auch eine sehr beliebte Skitour mittlerweile im Winter ist.
Ja. Und von Unterammergau starten.
Genau, von Unterammergau startet es. Und ansonsten eigentlich alle anderen Wanderwege, die es halt so in den Ammergauern gibt, da gibt es einfach auch ein paar Wege, die sind auch echt anspruchsvoll. Also Kreuzspitze zum Beispiel kann man jetzt nicht jedem empfehlen, der nicht auch mal ein bisschen rumkraxeln will. Und auch andere Wege sind echt ausgesetzt. Also wir haben im Naturpark schon immer wieder auch Probleme, dass wir auch tödliche Abstürze haben. Also jeder, der im Naturpark unterwegs ist, sollte sich vorher dann wieder mit Outdoor Active, kannst du dir zum Beispiel, wenn man die Wanderwege anklickt, diesen Layer, kannst du dir vorher anzeigen lassen, in welcher Eingrenzung der Weg ist, also ob es jetzt T1, T4 und so weiter ist.
T1 halt für easy peasy und bis wohin geht das? Bis T6?
Eigentlich geht es bis T6, aber haben wir im Naturpark keinen.
T6 ist dann so fast schon Klettern
ja,
eigentlich.
Ja, voll. Voll. Aber ja, bis T4 geht's bei uns halt schon. Und T4 schafft wirklich nicht jeder.
Ja.
Also da sollte man sich, wenn man da wirklich anfängt und langsam so reinkommt in diese Wegeeinteilung, da sollte man sich einfach echt langsam rantasten und einfach schauen, okay, ich habe jetzt mal ein T1 live gesehen, ich gehe in den T2, schaffen viele Wanderer und Trailrunner super. Und dann in Richtung T3 und T4 muss man sich halt rantasten, muss ich auch immer wieder überprüfen, ob ich zum Beispiel auf einem T4 einen Hund gut mitnehmen kann.
Ja.
Das geht nicht immer, weil dann, wenn zum Beispiel ein paar Stufen drin sind, wo man sie weit heben muss, dann ist mir das auch oft zu hart. Oder wenn Steinschlag ein Thema ist, will ich auch nicht, dass der Hund Steinschlag produziert.
Ja.
Hat er auch keinen Helm auf. Ich will auch nicht, dass er was abkriegt und ich will auch nicht, dass er andere mit Steinschlag. Das ist ein Thema auch in anderen Naturparken, wie zum Beispiel im Karwendel, dass Hunde immer mehr auch in Klettersteige mitgenommen werden.
Mhm.
Und das ist wirklich saugefährlich, eben vor allem wegen dieser Steinschlaggefahr, weil die Hunde einfach oft nochmal dynamischer umeinander sind und nicht direkt auf der Route bleiben, sondern natürlich auch mit ihren vier Beinen auch mal drumherum dann Steinschlag auslösen. Mhm. Also wirklich, wenn jemand damit anfängt, langsam rantasten und diese Wegeeinteilung auf den Apps gescheit anschauen und dann sich langsam überlegen, was passt für einen. Und bei uns gibt es auch mit der Klammspitzüberschreitung einfach Wege, die passen wirklich nicht für jeden. Aber wenn man sie kennt, sind sie mega schön.
Das finde ich halt so krass. Mein Eindruck war immer, dass der Naturpark so ein bisschen, was das Trailrunning betrifft, im Schatten von Garmisch steht. Mhm. In Garmisch tut sich Trailrunning-mäßig ja gerade sehr viel.
Ja.
Wenn man da unterwegs ist, trifft man so viele Trailrunner. Und im Naturpark, das ist immer noch so eher ein Geheimtipp.
Ja.
Und dabei ist, also kannst du dir da alles holen, ne?
Ja.
Also von super easy peasy flowigen Trails über Wiesen und so ein bisschen welliger hin zu super alpin,
ja,
wo ich dann auch schon sag, obwohl ich auch gerne kletter, irgendwie, nee, das ist mir zu krass.
Genau, wir haben auch so ein paar brüchige Routen, wo man wirklich einfach auch mit dem Risiko spielt, weil es einfach der Weg an sich hergibt, dass es sehr risikoanfällig ist, ja.
Ich hatte überlegt, was mein liebster Trail ist, weil dass man, also einmal gibt es auf eurer Website, gibt es viele Trail-Empfehlungen. Das finde ich richtig gut, weil da kannst du alle Informationen abgrasen. Das finde ich gut, das habe ich mal durchgeschaut. Aber so mein liebster Weg ist tatsächlich, also wenn man nach in den Naturpark reinfährt von unserer Seite hier, dann sieht man halt zuerst den Kofel.
Mhm.
Und der Kofel ist wie so ein Stift, der in den Himmel ragt und man denkt so, da kann man nicht hochlaufen, das ist hochalpines Klettern oder so, aber man kann ihn doch hochhiken, ist halt schon steil. Und dann kann man den Kletter, die Kraxeleinheit noch wählen und den Gipfel machen oder man biegt auf den Königssteig ab und das ist mein allerliebstes Trailstück.
Oh ja, der ist,
das ist so wunderbar. Es ist so flowig, es fühlt sich aber auch alpin an, weil das so steinig ist im Wald, hat aber immer wieder Ausblick auf Oberammergau.
Ja.
Das ist ein fucking Traum.
Es ist wirklich wunderbar.
Ehrlich.
Ja.
Und danach kann man entscheiden, ob man noch weiterläuft zum Sonnenberggrat. Und das ist so ein Laufgebiet, ich weiß nicht, welche T-Einheit das ist, aber das ist schon anspruchsvoll.
Genau, das geht Richtung T3, wenn ich es mir auswendig überlege, ja.
Also da darf man nicht stolpern, sonst fällt man halt in den Abgrund. Es
sind auch leider schon Leute gestorben auf dem, immer wieder,
Ja, das ist auch markiert, also gerade wenn da noch Schnee liegt oder so, ist das tricky. Und das ist aber dann in der App auch ersichtlich.
Genau,
da sind dann Warnhinweise, das ist halt super hilfreich. Deswegen schaue ich nämlich auch immer in die App, weil den willst du nicht machen, wenn da noch Schnee liegt.
Nee.
So Restschnee.
Aber
man kann halt auch einfach den Kofelsteig, man gibt einen Parallelweg, der weniger schwierig ist, das ist der Kofelsteig, der dann nämlich rüberführt zu dem Berg, den du gerade genannt hast, dem Teufelstädtkopf, auch noch vorbeiführend an so einer Hütte, dem August-Schusterhaus, also das Pürschlinghaus. Dann halt irgendwie kann man unten zurück. Aber das sind solche Traumtrails, das soll man mir mal irgendwo anders in Deutschland finden. Das ist wirklich.
Das stimmt.
Wer Herr der Ringe gesehen hat, das ist ja auch irgendwie schön. Das ist noch schöner als alles, was ich hier gesehen habe.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen Feenlandschaft oder keine Ahnung, wenn man da in diese Täler schaut, dann fühlt man sich auch immer so, wow, okay, geil, es ist Kanada. Hier ist wirklich keine Zivilisation mehr. Und wie du eben schon auch gesagt hast, wenn du auf den Trails da unterwegs bist, dann triffst du halt wirklich weniger an anderen Läufern. Das ist auf jeden Fall so.
Und wir haben jetzt so dann über Genuss gesprochen und dass man auch mal stehen bleibt. Ich meine, man kann im Naturpark halt auch voll ballern. Es gibt auch FKT-Strecken. Eine, die ich mir auch noch vorgenommen habe, ist Graswang 11 Summits. Dani Jung hat da gerade die FKT bei den Männern und Carina Mackinger bei den Frauen. Irgendwie auch recht anspruchsvoll. Es gibt auch noch andere FKTs aus Hörnle hoch, so kleinere, irgendwie 10 Kilometer und so. Also ne, da man kann sich halt alles nehmen, was da so liegt. Oder auch diese FKT-Strecke, die ist in abgewandelter Form auch so nochmal als Trailrunning-Route auf eurer Seite auch zu finden. Ich glaube mit 9 Gipfeln oder so. Genau, aber auf jeden Fall auch die Notka-Spitze und so. Das ist halt wirklich ein richtig schon auch anspruchsvolles Trailrunning-Gebiet. Das ist auf eurer Seite dann aber auch markiert, also von wegen für Einsteiger oder für Fortgeschrittene.
Genau, wir haben extra die Kategorie Einsteiger, Fortgeschritten und Profi gemacht, weil wir ja einfach wissen, dass die Community hier mittlerweile so groß ist, dass es einfach von allem alles gibt.
Ja, genau. Und es gibt am Laber auch noch mal einen Berglauf, dass man sich eine App runterlädt und dann halt bis zur Bergstation hochläuft und sich dann da vergleichen kann und so.
Ja.
Also eigentlich hat der Naturpark total das Potenzial, so zum absoluten Trailrunner-Paradies zu werden.
Ja. Wir haben halt nicht so viele Bahnen und bei uns ist halt alles so ein bisschen ruhiger. Das ist halt, das muss ich halt überlegen, was will man? Will man halt wirklich so eine richtige Sause haben und auch viele andere, die den gleichen Sport machen? Oder ja, ist man halt auch zufrieden mit weniger Bahnen und
ja, da, aber ich, was ich denke, also gerade so, ich habe ein Kind und da muss man ja auch mal schauen, okay, wenn ich eine Trailrunning-Tour mache, was könnte die Emily unten machen mit dem Christian? Der Naturpark ist sehr familienfreundlich, ne? Ihr habt eine Sommerrodelbahn, es gibt ein Schwimmbad, es gibt eine Eisdiele und so. Es ist wirklich auch ein sehr malerisches, wenn man jetzt von Oberammergau spricht. Ja. Da ist es ja so voll der Ort, wo man sich gut aufhalten kann und beschäftigen kann. Also das,
das
ne? Vielleicht ist so der Grund, warum da nicht so der Riesenandrang ist, dass es mit den Öffis jetzt von München, man muss da mit dem Bus hinfahren.
Ja.
So. Also irgendwie, das ist vielleicht so ein Grund, warum man dann eher Garmisch wählt. Aber das ist halt der Geheimtipp.
Oder
dann,
eben genau, weil man halt Garmisch kennt und Oberammergau und die Ammergau halt nicht so gut. Und von Murnau aus ist es mit dem Zug erreichbar, aber wie du sagst, eben von Garmisch nur mit dem Bus. Und das ist bestimmt ein Thema, ja, auf jeden Fall.
Mhm, ja. Du hattest vorhin gesagt, Trailrunning mit Hund, weil du mit der Mulan ja auch häufig unterwegs bist. Was ist da so der Wunsch an Trailrunner? Wenn die, also es gibt ja viele hier, die mit Hund unterwegs sind.
Ja, also natürlich, wenn ich einen Hund beim Trailrunning dabei habe, dann sollte man erstmal überlegen, packt der Hund das überhaupt? Also kann der das? Ich muss zum Beispiel auch im Sommer oft auf sie verzichten, weil es einfach zu heiß ist. Und dann muss man halt für den Hund mitdenken. Also der braucht auch Verpflegung und der muss das auch können. Also gerade wenn wir auch über diese alpineren Geschichten sprechen im Ammertal, dann ist es schon auch manchmal wichtig, dass der Hund ein gutes Geschirr hat mit einem gescheiten Griff, dass der Hund die Situation auch kennt. Also zum Beispiel auf dem Kofel einfach so einen Hund mitnehmen, ist jetzt meistens nicht so die beste Idee. Also man sollte sich langsam rantasten und eben auch schauen, dass der Hund das mitlernt, auch mal über Kraxelstellen zu laufen oder sich helfen zu lassen. Ganz viele Hunde lassen sich nicht gescheit helfen. Dass man zum Beispiel auch einen Hund mal über einen Stein heben kann oder mal eine Stufe hochtragen kann oder so. Das sind so Basics nur für den Hund. Und wenn man aus naturschutzfachlicher Sicht spricht, klar, bitte trainiere deinen Hund, kenne deinen Hund. Wenn du weißt, er ist jagdlich motiviert, dann musst du ihn entweder so gut erziehen, dass er irgendwann auch im jagdlich spannenderen Gebiet, wo wirklich was für die Nase zu holen ist, bei dir bleibt, oder du musst ihn halt anleihen. Ich habe beides erlebt. Also ich hatte eine sehr jagdlich motivierte Hündin vor der Mulan und die war natürlich fast immer alleine. Also ich habe mit ihr trainiert, dass sie wild anzeigt und sobald die Nase einmal hochging, war so super geil. Hier sind die Kekse und dann kommt auch noch die Leine. Und die Mulan, die zeigt eigentlich fast überhaupt gar kein Jagdverhalten. Aber man muss seinen Hund halt saugut kennen und man muss halt einen Abruf saugut trainieren und man muss auch immer dranbleiben. Das heißt nicht, dass wenn der Hund einmal super funktioniert hat, funktioniert in Anführungsstrichen, ein paar Wochen, dass es für immer so bleibt. Also gerade wenn der Hund zum Beispiel auch mal in neue Gebiete kommt, das erste Mal Murmeltiere in der Nase hat, das erste Mal wirklich eine Gams in der Nase hat oder auch mal sieht, wie ein Rudelgams sich bewegt, das kann für einen Hund komplett ein neuer Reiz sein und er fängt dann erst an, sein neues Hobby zu entdecken. Also wirklich mit dem Hund eben, das sehe ich leider wirklich oft, egal ob Sommer oder Winter, auch auf Skitouren, dass die Hunde einfach mitgenommen werden und man geht davon aus, es wird schon klappen. Erstens kann der Hund es oft gar nicht, was du von ihm verlangst. Oder die Umwelt kann nicht mit ihm umgehen, weil er dir abhaut zum Jagen. Genau. Und im Naturpark haben wir auch extra einen Hundeflyer. Also ich habe da mich auch eingesetzt dafür, dass es nicht überall Leinenpflicht für Hunde gibt, sondern dass wir einen Hundeflyer haben. Wir haben gewisse Regionen, vor allem im Winter am Altherrenweg zum Beispiel, zwischen Oberammergau und Unterammergau, da ist eine strikte Leinenpflicht.
Die auch in der App verzeichnet ist.
Genau.
Das ist voll cool. Dann weißt du halt als Hundebesitzer, okay.
Genau, ja. Wir haben extra alles auch online einsehbar auf diesen Apps, was man als Hundebesitzer wissen muss. Wir haben auch extra Freilaufzonen für Hunde eingerichtet. Wir haben auch eingezäunte Freilaufbereiche für Hunde, die gar nicht ableinbar sind, egal wo, dass die nicht mal in einem wirklich reizarmen Gebiet freilaufen können. Dann haben wir sogar eingezäunte Bereiche für Hundebesitzer. Wir haben super coole Hundeschulen im Naturpark, wo man auch was lernen kann. Genau, und dann hoffen wir halt einfach, dass die Hundebesitzer auch Bock haben, nicht nur ihren eigenen Hund im Blick zu haben, sondern eben auch das Wildtier. Also weil es gibt schon auch Hundebesitzer, die dann sagen, ja, er braucht auch seinen Spaß. Aber eine Jagd bedeutet für ein Wildtier von einem Hund, der es nicht gut kann, ist kein Wolf, sondern Hunde sind einfach extrem untalentiert. Die jagen und können es eigentlich nicht. Und dann haben die Wildtiere oft eben Fehlgeburten. Im Winter verlieren die so viel Energie, dass sie auch wirklich an Energieverlust sterben können, weil sie das über Futter gar nicht mehr wieder reinbekommen im Winter. Sie sind da einfach in einem absoluten Sparmodus. Und wir haben natürlich auch viele Fütterungen im Naturpark, also wo Rotwild gefüttert wird. Und da ist es natürlich besonders schlimm, wenn dann wirklich mal so mehrere hundert Hirsche an einem Platz stehen und da rauscht dann mal ein Hund rein. Mhm. Also dann wäre es wirklich richtig, dann wäre so richtig Trouble. Mhm, ja. Genau, deswegen also die Devise zusammengefasst für Hundebesitzer ist eigentlich, haltet euren Hund in eurem Einflussbereich und auf den Wegen. Mhm. Und dann ist eigentlich auch wirklich alles fein für uns. Also wir sprechen auch nicht jeden an, dass er seinen Hund sofort anleihen soll, sondern wirklich nur, wenn wir merken, das passt nicht. Die Distanz ist zum Besitzer zu groß oder der Hund springt in irgendwelchen Wiesen rum. Ah, genau, ist vielleicht auch wichtig, zwischen April und November ist einfach tabu, dass Hunde auf Wiesen rumspringen.
Warum?
Da wird einfach im Endeffekt das Essen für alle anderen Tiere angebaut. Und wir wollen eben auch nicht, dass in unserer, keine Ahnung, Nudel mit Pesto dann irgendwie der Nachbar rumspringt. Also.
Hey, das ist voll der gute Aspekt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, also das ist echt, eine Wiese sieht man ja ganz oft einfach nur, ja, ist halt grün und vielleicht irgendwie ganz nett manchmal.
Weil man ja auch manchmal, also kenne ich auch Trailrunning-Bilder, die entstehen in Wiesen, ist eh dann immer so Fake-Bilder, aber dass halt auch Menschen in die Wiesen gehen irgendwie, um da noch ein schönes Bild irgendwie aufzunehmen.
Ja, voll, also man kann es ja verstehen, Wiesen sind irgendwie weich und irgendwie schön, aber da wird halt einfach Essen angebaut. Es ist nicht einfach nur zum Spaß da, sondern es ist halt Essen. Und da, das ist halt einfach, will keiner, dass dann da rumgerannt wird da drin. Und im Winter können wir ja auch super viel wieder über Wiesen gehen, aber zwischen April und November ist es halt tabu.
Und das muss man ja auch echt sagen, also die Wege, die halt zum Laufen sind, die sind alle verzeichnet. Und dieses so abseits von den Wegen sich zu bewegen, ist halt grundsätzlich keine gute Idee, weil das entweder absturzgefährdetes Gelände ist oder irgendwelche Wildtiere ihre Ruhe haben wollen oder es ist Wiese oder was auch immer. Also
ne? Genau, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir mittlerweile so viel Infrastruktur haben, dass wir uns alle an irgendwelche Regeln halten müssen, weil jeder Zentimeter ist irgendwie wichtig für jemand anderen. Es gehört eben nicht alles nur mir.
Ja, voll. Und das Coole ist aber, dass du halt von den Wegen aus ja echt die tollsten Sachen so beobachten kannst.
Ja, absolut. Ich meine, was wir zwei alleine, wenn wir unterwegs sind und schon alles vom Weg gesehen haben, wir streifen ja auch nicht querfeldein.
Ja,
also
voll.
Selbst wir Ranger sind nicht dauernd querfeldein. Es gibt manchmal bei Monitoring-Aufgaben, dass wir mal querfeldein laufen, weil wir sozusagen bei großen alpenweiten Monitorings dabei sind, wo der GPS-Punkt alle 200 Meter liegt und dann ist es querfeldein. Aber das kommt bei uns absolut selten vor und auch nicht in der Brut- und Setzzeit. Also nicht in der Zeit, wo Wildtiere Jungen aufziehen, sondern das machen wir irgendwann im September oder Oktober, wo alles durch ist, wo wir niemanden stören.
Ja, das ist eigentlich voll verrückt, dass man häufig beim Trailrunning und wie gesagt, deswegen hätte ich auch fast eigentlich die Freude irgendwann dran verloren, weil ich auch dachte, man macht das so, man geht auf den Trail und läuft und man verpasst halt viel. Ne? Also wenn du wirklich läufst, dann musst du natürlich auch sehr achtsam einfach auf die Bewegung und auf den Weg vor dir sein und schaust nicht nach rechts und links. Ich habe noch nie vorher auf Blumen geachtet oder auf irgendwelche Tiere, habe ich einfach nicht wahrgenommen, wenn man dann noch mit Musik läuft oder so.
Ja.
Aber dieses mal verweilen, sich mal zu bücken und sich mal was hochzuheben, was anzufassen, oder auch zu wissen irgendwie, was weiß ich, im Hasental, da gibt's Steinadler irgendwo, da hinzulaufen und dann wirklich die zu suchen, wie du es vorhin gesagt hast, wie so eine Schnitzeljagd. Also, dass das Trailrunning auf einmal Mittel zum Zweck wird und der Fokus weg ist von der Anstrengung auch. Und das ist ja schon auch mühsam, da hochzukommen, dass man mal weggeht von dem Lästigen und hin so zum Schönen, was drumherum ist. Ne? Ja. Die echt super, ich meine, Steinadler, come on.
Ja, Wahnsinn.
Wusste ich ja, dass es die in Deutschland gibt, dann gibt es sie hier im Naturpark einfach. Und, oder halt diese besonderen Pflanzenarten. Und die wirklich, je mehr Wissen man über diese Sachen hat, desto mehr weiß man das dann auch zu schätzen. Ne? Also, kannst du da noch ein paar Sachen raushauen? Also, was dir da so über den Weg läuft, was nervt Martel am meisten? Also, wenn du, was findest du dann alles, wenn du dich dann wieder bückst und irgendwas? Also, was kommt da alles so vor deine Linse? Wenn du
manchmal ist es auch Essbares. Gestern waren es Himbeeren.
Auch gut.
Oder Heidelbeeren.
Das ist auch so eine Frage. Immer wenn ich mit Trailrunner unterwegs bin, dann sagen die immer, oh, das wäre jetzt geil irgendwie. Aber dann sagen die, ja, aber das ist doch gefährlich, die jetzt zu essen und so. Da könnte ja ein Tier drüber gelaufen sein.
Ja, aber am Ende baust du ja alles irgendwo draußen an. Also selbst deine Zucchini aus dem Garten könnte ja nachts von dem Fuchsband wurmen. Also ich glaube, da geht es auch wieder um Wissen. Also wenn ich mich damit beschäftige, weiß ich, dass halt leider vor allem Hundebesitzer und Landwirte Fuchsbandwurm bekommen und nicht die Himbeerenesser. Also Himbeeren musst du ja nicht direkt am Boden oder an einem Eck, wo jeder Hund hingepinkelt hat, ernten. Du kannst sie auch erhöht ernten, aber der Fuchs kann ja nicht senkrecht in die Luft pinkeln oder kacken. Also wenn du sie erhöht irgendwo isst, kannst du Beeren draußen essen. Also okay, das ist wirklich kein Drama. Und die Landwirte stecken sich leider stark mit Fuchsbandwurm an, weil sie während dem Heuwenden auf die Fuchskacke, wo die Eier von diesem Bandwurm drin sind, noch verteilen und dann atmen die ein.
Ja, okay. Also Himbeeren hatte ich ja zuletzt begeistert. Dann hat ja dieser Schmetterling. Was gibt's noch so? Also weißt du, wenn du als Trailer bisher nur auf Pace geachtet hast und jetzt sagst, yo, ich will mal den Ansatz fahren.
Ja, dann letztens hatten wir einen Schwarzstorch, das ist auch super selten, der ist auch richtig cool. Manchmal höre ich auch einfach nur kurz hin, welche Vogelarten kommen vor.
Das ist auch krass, echt, das ist auch so simpel, ne?
Ja.
Einfach mal Kopfhörer raus und auch vielleicht diese Merlin-App, weil ich finde es am Anfang auch schwierig, alle Vögel singen durcheinander.
Mit Merlin ist super, ja.
Genau, und dann diese Merlin-App, die zeichnet halt eine Tonspur auf und dann siehst du, dann wird aufgelichtet, welche Vogelarten, dann, oh mein Gott, so viel und dann am besten noch so ein Uhu dabei.
Ja, also, was? Voll, also ich hatte da auch, das war glaube ich letzten Herbst, bin ich auch mit meinem Mann da umeinander und dann war, boah, ich höre zu viele Arten, ich muss es kurz laufen lassen. Und dann habe ich, glaube ich, in einer Stunde auf ungefähr, boah, ich glaube so 700 Höhenmeter hatte ich irgendwie 21 Vogelarten oder mehr.
Krass, ne?
Und da waren halt auch ein paar seltene vom Aussterben bedrohte dran, wie Bergpieper, Blaukehlchen. Also so wirklich so Sachen, wo du denkst so, wow, geil.
Und, weißt du, und du läufst durch das Revier, Trailrunning betreibend und das ist ja, da hat ja noch nie ein Trailrunner drüber nachgedacht, also, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Das Ranger oder Hills Ranger und das ist ja voll geil.
Ja, also bei mir sind es ja voll die Raufußhühner, also wenn ich unterwegs bin, dann bin ich immer so, höre ich vielleicht oder sehe ich vielleicht doch irgendwo einen Bierkahn oder wenn man höher kommt, sehe ich doch noch irgendwo einen Schneehuhn, die begeistern mich halt am meisten.
Mhm.
Und dann bin ich halt schon immer so kurz so am Abscannen, so wo könnte ich irgendwas erkennen.
Ja, das
erkennen.
Dieses Suchen und diesen Fokus so, ich meine, ich glaube, das wird in München und Umgebung für super viel Geld angeboten, diese Achtsamkeitskurse und so. Man kann das auch hier einfach bei dir
voll
haben. Das ist ja nichts anderes eigentlich, ne?
Ja.
Also das Leben wirklich spüren, auch was du gesagt hast, dieses Anfassen, mal was Kälte, Wärme, alles irgendwie spüren und so. Und das ist dein Job ja im Grunde, den du dann mit ins Trailrunning halt nimmst.
Genau, also wenn sich jemand konkreter dafür interessiert, wir machen auch so Ranger-Führungen, da kann man mitgehen. Das ist auf unserer Internetseite, wann wir das immer machen. Oder wenn man wirklich mal mitarbeiten will, wir machen auch aktiv draußen Landschaftspflege, das heißt Team Ammertal, da kann man dann auch dabei sein. Aber wenn ich jetzt nochmal überlege, was ich noch draußen so finde, ich schaue auch in jeden Tümpel rein, ob da irgendwas Witziges drin schwimmt oder, keine Ahnung, ich suche Kacke, Federn, Tierspuren, also ja, ich versuche halt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es dauernd mache, weil dann wäre ich ja dauernd total langsam unterwegs. Also ich höre auch Musik manchmal und baller einfach 1000 Höhenmeter einfach nur durch. Das ist ja auch voll legitim oder wie du einfach irgendwelche Krönchen dir holst oder so. Und
genau, man kann es auch gut kombinieren.
Genau.
Mal war ich mit dir unterwegs und dann haben wir kartiert.
Ja.
Und das ist aber hat auch mit Trailrunning zu tun. Denn du bist unterwegs, du machst 8000 Höhenmeter und runter habe ich geballert. Oder?
Genau.
So.
Voll, also das finde ich auch total cool, dass man das so verbinden kann. Also vielleicht treffen sich da auch manche Paare wieder, dass sie wieder mehr zusammenkommen. Weil man hat es ja schon öfter, dass also wir machen irgendwie alle die gleiche Sportart, aber irgendwie geht es ja doch jeder anders an.
Ja.
Und eigentlich ist es auch ganz cool, mein Mann und ich haben uns da auch irgendwie wiedergefunden, dass wir dann vielleicht nicht die ganze Strecke zusammen unterwegs sind, sondern dass wir irgendwie nur einen Teil zusammen gehen und er halt dann zum Beispiel beim Downhill noch irgendwo eine Krone holen will, aber ich weiß, beim Downhill steht irgendwie vielleicht irgendwo
und da musst du halt
eine seltene, keine Ahnung, Pflanzenart, die mir im Kopf rumschwirrt und dann muss ich dann nochmal stehen bleiben und dann sage ich, ja, wir sehen uns unten, alles gut. Ja.
Und ist es, wie cool ist das halt, wenn man sich dieses Wissen drauf schaufelt und einfach auch die Umgebung, in der man läuft, einfach kennenlernt, ne? Also vorher, wie gesagt, ich wusste gar nichts. Ich habe, glaube ich, auch früher in den ersten Jahren hier auch häufig Schneehühner oder so, ich wäre fast draufgetreten, habe mich gar nicht drum geschert und gesehen, da ist irgend so ein Viech weggeflogen, hat mich gar nicht interessiert.
Ja.
Und jetzt kriege ich Tränen in die Augen, weil ich denke, oh mein Gott, das muss ich denen erzählen. Ich habe einen Schneehuhn gesehen.
Boah, du hattest auch schon mal so eine geile Aufnahme. Du warst schon mal so nah dran.
So nah dran, ein paar Zentimeter im Hellen, genau.
Ja.
Ja, also völlig wild. Und das, dann weiß man das einfach zu schätzen. Hey, das ist so eins der letzten hier im Naturpark, so ungefähr.
Ja, ist so.
Und dass das wirklich was Besonderes ist und meine Tochter wird das vielleicht nicht mehr sehen.
Ja, wahrscheinlich leider nicht. Also gerade Schneehühner und auch Schneehasen, die verlieren einfach komplett mit dem Klimawandel an ihrem Lebensraum. Also weil die mögen es halt, wie der Name schon sagt, mögen sie es kalt. Also Schneehühner zum Beispiel nicht wärmer als 9 Grad. Und wie oft haben wir in den Lagen über 2000 mittlerweile über 9 Grad? Mhm. Zu oft. Die Arten, die verschwinden, weil unsere Berge sind einfach zu klein. Die können halt nicht nach oben ausweichen. Und die Baumgrenze steigt nach oben und andere Arten steigen mit nach oben. Und die verdrängen dann im Endeffekt einfach den Schneehahn. Und auch der Schneehase wird vom Feldhase verdrängt.
Ja, das ist krass. Deswegen nochmal schnell, bevor es zu spät ist.
Nochmal Begeisterung draußen zeigen, ja.
Ja, genau. Und wer Lust hat, zu ballern, aber auch den Naturpark irgendwie kennenzulernen. Ich habe nochmal geschaut, auf der Website im Herbst, am 26.09. ist der König-Ludwig-Lauf. Mhm. Ein Trailrunning-Wettkampf. Also da gibt es irgendwie auch einen Kinderlauf, einen 6-Kilometer-Lauf, 10 Kilometer, 21 Kilometer. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein.
Ja, voll cool. Ist auch zum ersten Mal 20 Kilometer, sonst waren es immer kürzer.
Schau. Cool. Und auch auf der Website ist das auch nochmal so als Trailrunning-Empfehlung, dass man das nochmal abläuft. Das ist halt eine coole Strecke.
Voll.
Da bei der Grotte da lang und so unterhalb des Kofels und so. Das ist halt auch...
Genau, und es war auch gar nicht so leicht für den Veranstalter, weil wir sind ja da überall in Naturschutzgebieten. Da kannst du nicht einfach Veranstaltungen reinlegen. Mhm. Also man hat sich echt viel Mühe gegeben, dass man auch... Das ist auch das Ziel von Naturparken. Also wir wollen auch unbedingt Angebote haben. Es ist überhaupt nicht so, dass wir Leute aussperren wollen oder irgendwie Naturschutz so hoch halten, dass es nur noch ausgewählte Personen anschauen dürfen. Überhaupt nicht. Also wir wollen, dass die Leute Begeisterung haben, dass sie Veranstaltungen haben können und so weiter. Und vielleicht auch noch spannend, ein Naturpark ist wie eine Modellregion, wo man versucht, das, was schon da ist, weiterzuentwickeln. Durch einen Naturpark kommt es nicht so, dass irgendeine Fläche einen höheren Schutzstatus hat. Wir sind auch kein Nationalpark. Also Nationalpark hat eine Naturlandschaft, da versucht man ihre Natur echt mal in Ruhe zu lassen und einfach mal zu schauen, was macht Mitteleuropa eigentlich ohne den Menschen. Also da wäre nur Wald und Moor. Mhm. Wir hätten diese Offenlandflächen alle gar nicht.
Das fand ich auch krass.
Das ist total spannend, ja. Mhm. Das ist voll der wichtige Punkt eigentlich, dass alles, was wir sehen an Almen und schönen Wiesen und so, das ist vom Menschen abhängig.
Ja, dass da Schmetterlinge rumflattern und diese Blumenwiesen und so, dass das viel Arbeit bedeutet, also auch total. Für euch Ranger, das zu entbuschen und so weiter, dass man diesen Weitblick überhaupt hat, dass das sonst alles zugewuchert wäre und die Landschaft ganz anders aussähe.
Genau, also Naturparke sind reine Kulturlandschaften. Das heißt, die Artenvielfalt, die wir haben, ist abhängig davon, dass sie gepflegt wird, aber nicht zu intensiv, wie jetzt zum Beispiel ein intensiver Ackerbau oder alles total mit viel Düngung und häufigem Schnitt, muss auch sein. Also in manchen Flächen brauchst du das, dass du halt Lebensmittel herstellen kannst. Aber du brauchst halt auch Naturschutzflächen und bei uns gibt's halt Gott sei Dank noch so richtig kleinbäuerliche landwirtschaftliche Strukturen, wo die Landwirte das auch noch richtig leben, Landschaftspflege. Weil das ist, du verdienst damit fast nichts. Also du musst es wirklich wollen, dass die Wiese schön blüht.
Ja. Und auch das wieder so ein Wissenshappen, wo das nächste Mal, wenn ich halt wieder durch den Naturpark rennen, dann denke ich daran, bin auch so dankbar. Dann denke ich, ach Mensch, das ist aber cool, dass man hier das so für uns so schön gemacht hat.
Ja, es ist total spannend, weil manchmal haben wir auch witzige Anrufe, wie zum Beispiel, dann rufen Leute aus ganz anderen Regionen Deutschlands an, wann pflanzt ihr denn wieder die wunderschönen Blumenwiesen an? Und wir so, geil. Wir pflanzen da nichts an. Da gibt's einfach wirklich einen Berufsstand, der das immer noch lebt. Und das ist schon hunderte, Jahrtausende alt, dass Menschen einfach Wiesen und Moore pflegen und da auch wirklich so an Grenzertragsstandorten leben. Also die werden nicht reich damit. Die machen das aus Tradition und aus Passion.
Das connectet einen halt echt mit der Region, mit den Leuten, die sich da kümmern und so.
Vielleicht ist auch dann, wenn man dann mal wegen einem Landwirt mal kurz stehen bleiben muss, weil er mit einem Traktor vorbeifährt, auch der Respekt ein anderer. Ja, weil man halt weiß, das mache ich jetzt, das macht der Landwirt nicht, um sich irgendwie reich zu machen, sondern der macht das eigentlich, um reiche Natur zu schaffen.
Mhm, genau, dann sagt man vielleicht mal ein Dankeschön oder so.
Ja.
Und nicht so, oh, shit, die Pace. Oh,
ja, ja, genau.
Ja, also ich glaube, es ist rübergekommen, was du mir gegeben hast, warum Trailrunning mir wieder mehr Spaß macht und an Bedeutung einfach voll gewonnen hat. Aber wenn du nochmal sagen würdest, was Trailrunning dir bedeutet?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich ja aktuell so Kniethemen habe und gar nicht mehr so.
Aber deswegen, das ist ja auch das Krasse, verzichtest du ein bisschen auf Trailrunning und das macht dich ja auch sehr traurig. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil was bedeutet denn Trailrunning auf dich? Weil wenn es nicht da ist, ist ja wirklich beschissen.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so diese absolute Möglichkeit, überall hinzukommen.
Und Abenteuer und Entdeckung und so. Und das.
Mhm. Genau, also leicht überall hinzukommen und dann in Begeisterung zu verfallen.
Mhm. Ist auch, du slidest ja auch voll gern so Geröllfelder runter und so. Diese Art von Trailrunning liebst du ja auch. Das ist einfach auch Spaß und Freiheit. Und weiß nicht, das sehe ich zumindest, wenn ich das bei dir sehe.
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich Freiheit, absoluter Spaß. Auch bei mir spielen da, glaube ich, alle Komponenten rein, die Trailrunning so ausmachen in irgendeiner Form. Auch die Community. Ich mag einfach die Trailrunning-Leute total gern. Ich bin auch total gern mit meinen Freunden unterwegs. Es ist wie so eine Urlaubsauszeit, wenn man zusammen auf den Trails ist, dann eben diese Elemente spüren. Ich habe total Bock, dass mir auch mal ein Stein gegen den Fuß haut oder dass ich, keine Ahnung, halt so Hitze und Kälte aushalten muss oder mal ein Sturm aufkommt. das erlebt man halt nochmal anders, wie wenn man halt langsam unterwegs ist und immer defensiv. Und im Trailrunning ist man ja schon gerne auch mal so an die Grenzen gehend. Und das macht mir schon echt Spaß, ja.
Ja, voll cool. Ja, danke, dass ich dank dir auch auf den Trails geblieben bin.
Ja, also voll die Ehre. Das hast du wirklich zum ersten Mal so explizit gesagt. Und ja, danke. Also ich vielleicht kann ich ja noch ein paar Leute irgendwie dafür begeistern, dass man auch nach links und rechts mal schaut.
Ja, ja, wie gesagt, ihr habt eine Website. Da bist du auch genau drauf mit Profil und so. Ich hoffe, die Leute schauen da mal drauf und haben vielleicht Bock. Weil, ja, ist eine geile Trail-Destination, ein richtig gutes Revier irgendwie. Und wie gesagt, und der Zugang zum Trailrunning deiner und jetzt auch neuerdings meiner ist sowieso gut, finde ich.
Ja, vielleicht ist er ja auch für andere inspirierend.
Ja, ja, genau, vielleicht können sich da einige was was abgucken irgendwie, weil der Eindruck ist schon, dass häufig dieses sehr leistungsorientierte und der Sport wird immer professioneller, dass viele sich so ein bisschen da ja abgeschreckt sind oder so und ich auch. Wobei man natürlich auch beides leben kann. Also das macht natürlich schon mal Spaß.
Also ich nehme ja auch manchmal an Wettkämpfen teil. Ich werde ja dann Vorletzte. Aber
Dieses rein leistungsorientierte, ne? Also wenn das die einzige Ebene ist, also ich finde es halt cool, einfach mehrdimensional unterwegs zu sein, dass man switchen kann. Kann ich jeden Tag immer Leistung bringen, ey, boah.
Ja, ja, ich glaube, also da darf man einfach auch echt einfach das komplett Freie aufstellen. Es muss viele Gründe geben, um den Sport zu machen. Es darf nicht nur einen geben.
Ne, genau. Und wir haben versucht, jetzt einen aufzuzeigen.
Also, einen weiteren.
Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas loswerden? Zum Naturpark oder Trailrunning?
Eigentlich haben wir, glaube ich, alles besprochen. Und du bist ja schon ein halber Profi mit der Hilfsranger-Anstellung. Du hast
jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir.
Ja, ich merke halt auch, dass du da ja auch in den vielen Jahren, wo du das jetzt schon machst, irgendwie, dass du da natürlich auch so nah mittlerweile dran bist, dass du es halt auch richtig fühlst. Also du, wenn du darüber redest, dann ist es nicht so, weil du es mal gehört hast, sondern weil du es fühlst.
Ich fühle es richtig. Ja. Ich sag's dir.
Und ich bin auch voll dankbar, weil durch dich kriege ich halt auch so ein Sprachrohr nochmal in andere Communities. Also das merke ich auch, dass Kollegen mich manchmal anfragen, wenn es um Trailrunning geht, hey, du bist doch da in dieser Bubble und so. Also man merkt schon, dass Trailrunning größer wird und dass auch die Community irgendwie als Tourismusbereich wahrgenommen wird und deswegen gibt's auch immer mehr Angebote und deswegen werden die, also Läufer werden einfach auch wirklich gerne gesehen. Also ich habe auch zum Beispiel von irgendwelchen Akteuren, die draußen arbeiten müssen, noch nie so viel Schlechtes über Trailrunner gehört. Also das ist über Mountainbiker leider öfter anders.
Ja, das ist auch interessant zu hören, ne? Dass wir eigentlich eine ganz beliebte Gruppe sind, weil wir eigentlich nicht viel Müll irgendwie da lassen. Ist auch häufig auch viel Bewusstsein für Umwelt und so da, also in meiner Bubble zumindest.
Doch, also deswegen, also man kann eigentlich nichts Schlechtes an der Trailrunning-Community lassen und das sehen auch Gott sei Dank die Landnutzer draußen so, weil für die ist es schon manchmal auch belastend, wenn halt die Fläche immer weiter von noch mehr Akteuren genutzt wird. Also wenn du da Holz machen musst oder wenn du da Heu machen musst und du wirst dauernd durch Radlfahrer oder Läufer und Spaziergänger, musst du dauernd bremsen und umkehren und schauen, dass die Wege in Ordnung sind und dass da niemand verletzt ist und dass ja möglichst alles passt, das ist für die auch oft anstrengend. Also die wissen, dass sie vom Tourismus in irgendeiner Form leben, aber trotzdem, die müssen halt da überleben. Wir gehen da zum Hobby hin oder zu einem Tagesausflug und die arbeiten da jeden Tag.
Und es ist cool, diese andere Perspektive mal einzunehmen, auch als Trailrunner. Nicht nur, hey, das ist mein Trail hier, sondern ich bin hier eigentlich auch erstmal ein Störfaktor sozusagen.
Ja, oder Gast halt.
Zu Gast ist das bessere Beschreibung. Ja. Aber es gelten halt Regeln und ich möchte mich ja irgendwie auch einfügen und eben nicht zum Störfaktor werden.
Ja, das Spannende ist ja, weil du jetzt auch dich im Wegeteam engagierst, wenn es solche Leute wie dich nicht gäbe, dann gäbe es die Trails nicht, die wir alle nutzen. Also wenn es jetzt keine Förster, keine Jäger, keine Landwirte und keine Freiwilligen auch beim Alpenverein gäbe, oder kein Naturpark, keine Nationalparkverwaltungen, dann gäbe es diese Wege nicht.
Ist auch eine krasse Erkenntnis irgendwie, dass auch diese Dankbarkeit, das hatte ich auch vorher nie. Es war einfach so, hey, das sind
die Trails halt
und genau, und jetzt hier laufe ich halt jetzt lang. Also so ohne Dankbarkeit eigentlich. Ja. Und jetzt ist halt so, wow, den Weg hat jemand gepflegt.
Ja.
Also dass ich hier ohne Buschkontakt und Latschenkontakt die ganze Zeit langlaufen kann, ist, weil jemand mit der Säge hier auch durchgeht. Ja. Weil das wächst sonst alles zu und das geht auch kaputt und die Stufen und so alles.
Und ich meine, ihr nehmt ja auch auf jeden Fall ziemlich viel Verantwortung auf euch. Also nach so einem Starkregenereignis so einen Weg anzuschauen, ob eine Mure irgendwas zerwaschen hat oder ob Bäume drin hängen, ja, da muss man halt auch mitdenken und das dann auch wollen, das Ehrenamt so, jetzt hat es stark geregnet, ich gehe jetzt mal wieder meinen Weg ab oder so. Ja,
das ist auch geil. Auch ja. Das, ne? Das ja. Gefühl so, hey, man, das sind unsere Wege hier und dann kann ja. Man auch was zurückgeben.
Genau.
Und so ist vielleicht dann auch nochmal so eine Dimension, die dann mehr Spaß bringt, wenn man dann halt Trailrunning betreibt. Mhm. Weil das fühlt sich dann so an, genau, das ist mein Weg hier, ich achte darauf.
Ja, genau. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich denke, dass super viele Leute nicht wissen, wie viel Arbeit in so einem Weg steckt. Das ist unvorstellbar, wie viele Arbeitsstunden mit Steinen, Sägen, Sand, Kies, Nägeln, Eisen, Schweiß da drin ja. Stecken, dass man Trailwege hat.
Ich weiß es jetzt.
Ja.
Ja, ja, voll cool. Ja, aber ich hoffe, es kommen viele Trailrunner in den Naturpark, weil ich teile meine Wege gerne.
Ja, sehr gut.
Und wie du schon gesagt hast, Trailrunner sind gern gesehen, auch bei den Rangern.
Absolut.
Und so weiter. Und ja. Genau, nutzt dieses coole Gebiet.
Voll gut, ja.
Vielen Dank, Dennis, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Voll cool.
Danke fürs Zuhören und genau, dann sagen wir bis bald.
Auf den Trails.
Ciao.